Und als ich dann Richtung nach Hause kam, wurden die Schneeflocken immer dichter. Also es ist genau das passiert, was ich vor 40 Jahren vorher geschrieben habe. Es wird vor meiner Haustür im Schnee ein Baby liegen.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist eine Mutter von vielen Kindern, kreativ begabt und hat bereits im Kindesalter ihre allererste Geschichte selbst geschrieben. Wenn du ihr zuhörst, kommst du aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und ich glaube, hätte sie all das nicht selbst erlebt, könnte sie es selbst fast gar nicht glauben. Sie drängt sich nicht in den Vordergrund und hat dabei doch so viel zu erzählen. Hallo Ariane.
Hallo Tirza.
Wie schön, dass du heute hier bei uns bist. Herzlich willkommen, ich freue mich.
Ja, danke, ich freue mich auch sehr.
Als Tabea von deinem Lieblingsgetränk erfahren hat, war spontan ihre Erstreaktion: endlich mal wieder eine Herausforderung. Emoji-Smiley. Und Tabea bringt ihn dir, den Irish Coffee.
Oh, danke schön. Ich probiere mal. Perfekte Mischung. Sehr gut. Dankeschön.
Boah, cool, dass du dir den echt gewünscht hast. Ich habe mich gefreut, das zu lesen.
Ja, der ist wirklich, genau. Ich mag den sehr.
Also tatsächlich ist das eine Premiere. Es gab noch nie als Wunsch Irish Coffee. Was ist deine Story zum Irish Coffee?
Irish Coffee ist, mein Mann und ich, wir haben ein Lieblingscafé in Holland. Mhm. Und dann, wenn wir Kinder frei haben oder Babysitter dann bei den Kindern, die Großen passen auf die Kleinen auf, dann sitzen wir da abends gerne bis zum Sonnenuntergang und trinken Irish Coffee. Meist ist in Holland nicht so warm, dann braucht man was zum Wärmen. Und wir reden so über Gott und die Welt und über alles. Und das habe ich gedacht, das passt super gut hier, weil über Gott und die Welt reden wir ja jetzt auch.
Absolut.
Genau.
Und dabei duftet, also echt, der Duft kommt bis zu mir.
Ja, das ist gut, die Mischung. Aber ist gut, genau. Und ja, manchmal braucht man Heizdecke und manchmal braucht man Wärmestrahler, aber passt gut, der Kaffee jetzt hier.
Und heute ist der Irish Coffee. Ja. Ja, Stichwort. Wir sprechen heute zwischen Gott und die Welt.
Über Gott und die Welt.
Über Gott und die Welt. Was ist deine Story zwischen Gott und deiner Welt? Wie passt Gott in deine Welt?
Gott passt schon immer in meine Welt. Ich bin als kleines Mädchen schon im gläubigen Elternhaus groß geworden und Gott war immer schon ein großer Bestandteil in meinem Leben. Aber wie das Leben so lebt, ist nicht immer alles so einfach und entspannt. Und dann war ich oft sehr dankbar, dass ich Gott hatte. Fangen wir mal an. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre verheiratet, haben wir jetzt festgestellt. Wir haben uns das Hochzeitsdatum Sommeranfang gewählt, damit mein Mann auch nie vergisst, wann der Hochzeitstag ist. Und das hat auch meistens gut geklappt.
Was hat der Sommer? Also was ist der Erinnerungspunkt darin?
Der Sommeranfang ist so ein Tag, den man nicht vergisst, so 21.06. so. Dann könnte es ja auch bei so schalten. Das war einfach so der Beweggrund. Genau, das war irgendwie cool. Also eigentlich hatte ich gar nicht unbedingt vor zu heiraten, muss ich jetzt so auch mal anfangen, weil alle meine Freundinnen waren ab einem gewissen Zeitpunkt verheiratet und ich bin sozusagen alleine übrig geblieben. Und ich hatte mir so dieses und jenes überlegt, eigentlich wollte ich gerne nach Israel und hatte da überlegt mit den Kindern, irgendwie so kibbutzmäßig und so. Also ich hatte ganz viele Ideen. Aber mein Mann hatte irgendwie eine andere Idee und dann hat es auch so, ja, und auf jeden Fall, es ist super cool, nach lang hin und her war es auch dann für mich das Gefühl, dass es das Richtige ist, dass wir auch heiraten. Dann haben wir auch Kinder bekommen. Und dann war es an einem Herbsttag, da war ich im Garten und wir hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und ich war zum dritten Mal schwanger. Mhm. dann war ich mal im Garten, da war so ein Hügel und da habe ich so ein bisschen irgendwie so Herbstarbeiten gemacht. Ich habe nicht so einen besonders grünen Daumen, aber irgendwas habe ich da rumgearbeitet, hatte aber in meinem Kopf so die Gedanken, ich war zum dritten Mal schwanger und überlegte gerade, restauriere ich nochmal den alten Kinderwagen oder kaufen wir uns einen neuen? Wie machen wir das so? Weil im Februar soll halt das Baby geboren werden und ich hatte schon so Nesttrieb, ich war in der 19. Woche schwanger. Und ja, ging so durch die Überlegungen los. Und dann auf einmal hatte ich das Gefühl, als ob von hinten eine Decke über mich gelegt würde. Es wurde so ganz warm und ich hatte so eine Stimme in mir, die sagte, dieses Kind wird nie in einem Kinderwagen liegen. Vorher hat die Stimme noch gesagt, hab keine Angst, aber dieses Kind wird nie in einem Kinderwagen liegen. Und da war ich so, aber ich hatte total so ein warmes Gefühl. Ich so, ja, warum denn nicht? Ich wusste sofort, das kam von Gott, das Gefühl hatte ich. Warum denn nicht? Ich war doch letzte Woche noch beim Ultraschall, da war doch alles noch in Ordnung und so. Ich bekam aber darauf auf diese Frage keine Antwort, nur einfach bis dahin und es so nach dem Motto, ist aber in Ordnung so. Es ist, ich habe alles im Griff. Und das war ganz komisch und alles im Griff. Also ich habe versucht zu diskutieren, aber da kam nichts mehr. Und abends, irgendwie ein paar Stunden später, bekam ich so einen riesen Schmerz durch den Unterleib. Und dann wusste ich, ja, diese Stimme hatte recht, Gott hatte recht, dieses Kind hat sich jetzt wohl gerade verabschiedet. Und dann bin ich zu meinem Mann und habe ihm das gesagt, ja, wie, wieso, wie kommst du da drauf? Kann doch gar nicht sein und so. Ja, und dann sind wir aber doch zum Arzt und im Krankenhaus und haben dann die Bestätigung bekommen, dass es eben genau so ist. Und ja, das war wirklich hart.
Mhm.
Also auch wenn man schon zwei Kinder hat, dann auf einmal ein Baby zu verlieren, das war schon eine harte Zeit. Und als du mir dann das Datum von gesagt hast, dass wir uns heute treffen sollen, habe ich nochmal auf dem Kalender geguckt. Das ist ja der 20.02. Und heute, vor 24 Jahren, deswegen fange ich auch mit dieser Geschichte an, weil die mich emotional diese Woche nochmal sehr berührt hat.
Mhm.
Heute, vor 24 Jahren, war der errechnete Entbindungstermin für dieses Baby. Das war richtig krass, genau. Aber Gott hat es trotzdem richtig gut gemacht. Also ich bin schon in eine richtige Trauerphase gekommen, obwohl ich echt in dem Moment so einen Frieden hatte. Ich hatte diese Decke über mir, ich hatte Frieden und ich hatte schon das Gefühl, dass Gott es mir so richtig angenehm gemacht hat, indem ich in diesem Garten gestanden habe. Es war so für mich, wie in Psalm 23 auch steht, vor meiner feindseligen Situation, also angesichts meiner Feinde, hast du mir den Tisch bereitet.
Mhm.
Und ich hatte dieses Gefühl, dieser Garten, es ist der Tisch, den Gott mir bereitet hat für diese Schreckensnachricht, für diese feindselige Situation.
Mhm.
Und als dann wirklich vor 24 Jahren ich so aus dem Wohnzimmerfenster guckte und in diesen Garten reinguckte, habe ich zum ersten Mal registriert, dass dieser Hügel, wo ich gestanden habe und Gott mir das gesagt hat, ist voller Schneeglöckchen gewesen. Quasi die einzige Blume, die jetzt im Februar blüht.
Mhm.
Und das war für mich nochmal so eine Bestätigung, dass das wirklich, also Gott für mich echt so richtig so angenehm wie möglich gemacht hat. Und ja, ich bin in eine Trauerphase gekommen. Ja, ich habe mir einen Notizblock gemacht mit einem ganz schönen Babybild drauf. Dieses Baby ist das schönste Baby, was es je gegeben hat für diesen Zeitpunkt für mich gewesen. Und ich habe alle meine Gefühle da reingeschrieben und ich habe erlebt, wie das ist, wenn man schwanger war und auf einmal nicht mehr ist und diese ganzen Haarausfall, diese ganzen Sachen, der Körper, der sich schon vorbereitet hat für die Schwangerschaft und alles wieder zurückgeht und ich hatte kein Baby dabei. Und ich weiß, wie es ist, diesen Verlust zu erleben und wie sich das anfühlt, wenn man auf einmal ohne Baby wieder nach Hause kommt und gefühlt alle anderen bekommen ihre Babys, aber du selbst hast eben kein Baby. Du hast diese Leere, du hast dieses Gefühl, da war was und es ist nicht mehr da. Und dann war ich auch schon auch traurig, habe diese Trauerphase auch erlebt und ich glaube, es ist gut, dass man traurig war und dass man traurig sein darf. So habe ich es aber gut verarbeiten können. Und ich habe dann auch so, im Psalm 23 geht es ja dann weiter, auch wenn du mich führst durch finstere Tal, und ich mag so die Übersetzung, Tal des Todes, Schattens, wenn hinter dem Tod ist das Licht. Dieses Baby sieht jetzt schon das Licht und dieses Kind ist im Licht. Und ich mag das, wenn bei Tode Schatten, der Tod hat keine Macht mehr, dahinter ist das Licht, weil Schatten gibt es nur, wenn hinter dem Tod auch das Licht ist. Und auf dieses Licht vertraue ich und ich weiß, dieses Kind ist schon im Licht und das gibt mir dann ein gutes Gefühl, auch wenn es echt oft traurig war. Genau.
Das ist euer drittes?
Das ist unser drittes Kind, genau. Ich bin danach nochmal schwanger geworden. Und dieses Baby ist dann auch geboren und ist aber dann mit 4 Monaten schwer krank geworden. Eine schwere Hirnhautentzündung und die Ärzte haben dann nach ein paar Tagen gesagt, also wir können jetzt nichts mehr tun. Das Blut hatte sich schon zersetzt. Das Baby sah gar nicht mehr aus wie ein Baby. Das war schon so blau, gräulich angelaufen. Es war wie so ein Fleischkloß, hatte total Wassereinlagerungen. Das war überhaupt nicht mehr aus wie ein Baby, war im Koma. Und mein Mann war gerade nach Hause zu den anderen beiden Kindern gefahren und dann hat mir der Arzt auch nochmal ganz versichert, also wir haben gestern noch gedacht, dieses Kind könnte schwerst behindert überleben, aber heute wissen wir, diese Nacht wird das Baby nicht mehr schaffen. Mein Mann war aber gerade weg. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, jetzt nicht schon wieder. Ich habe doch gerade erst ein Baby verloren, warum jetzt schon wieder? Als er mir das erzählt hat, war ich noch so am Milch abpumpen, weil ich habe immer die Milch abgepumpt und dann weggeschmissen, weil ich dachte, wenn das Baby nochmal wach wird, dann kann es nichts, aber wenigstens der Saugreflex, der ist noch da. Mhm. Und dann habe ich einfach die Milch einfach so am Laufen erhalten, weil ich wollte für mein Baby das Beste. Und dann war jetzt so die Nachricht, diese Nacht wird das Baby nicht überleben. Das war schon, da habe ich wirklich den Himmel auf die Erde gebetet. Ich habe geschrien, ich habe wirklich alles gegeben und habe Gott überzeugt, dass ich dieses Baby nicht schon wieder abgeben kann. Und dann habe ich so gebetet und während ich so am Beten war und am Schreien und meine ganzen Emotionen in dem Zimmer waren und der Arzt das auch irgendwie mitbekommen hat, habe ich auf einmal so einen Impuls gehabt, Ariane, du betest ja nur für dich, dass dein Baby dir erhalten bleibt und gar nicht guckst du, was für das Baby gut ist. Vielleicht ist das Baby so schwer behindert, dass es, wenn er nicht lebenswert ist, was auch immer lebenswert ist, oder vielleicht nimmt es hinterher Gott nicht an als ihren Retter und Heiland. Warum soll das Baby um deinetwillen leben? Das gehört doch eh Gott. Und dann habe ich es Gott zurückgegeben. Ich habe das Gebet umgedreht und habe das Baby Gott zurückgegeben. Ich habe gesagt, Herr, nimm du dieses Kind, mach du mit dem Kind. Ich schaffe das auch nochmal. Ich schaffe diese Trauerphase auch nochmal. Ich schaffe es nochmal, dass du ein Kind nimmst, weil es bei dir besser ist. Ich hatte auf einmal so einen Frieden, in dem ich dieses Kind, was ich eh nicht beschützen konnte vor dieser schweren Krankheit, obwohl ich sofort ins Krankenhaus gefahren bin mit ihr, ich konnte sie aber vor diesen Qualen nicht beschützen, habe ich Gott zurückgegeben und habe gesagt, nimm du dieses Kind, weil ich kann es eh nicht vor allem beschützen, aber wenn du es erhältst, dann nur, wenn es dich auch annimmt. Weil ich hatte Angst davor, dass es hinterher dann nicht Gott annehmen wollte. Ich durfte in dieser Nacht nicht in dem Zimmer bleiben. Ich musste ins Nebenzimmer, das war damals noch so üblich. Und dann war da so ein altes, gammeliges Sofa, da durfte ich dann drauf schlafen. Und ich hatte so einen Frieden. Ich habe so gut geschlafen. Ich kann mich da heute noch dran erinnern, auf diesem schäbigen Sofa. Ich habe Gott das Baby gegeben und ich hatte so einen inneren Frieden. Das kann ich, so einen Frieden, wie in der Bibel steht, der allen Verstand übersteigt. Diesen Frieden, das kann man nicht erklären, der war einfach da. Und dann habe ich auf diesem Sofa geschlafen und habe dem Arzt noch gesagt, wenn sich irgendwas verändert, sagen Sie mir sofort Bescheid. Und das hat auch versprochen. Und dann so gegen morgens, ziemlich früh, 5 Uhr oder so, stand er dann im Türrahmen, der Arzt, und ich war sofort wach und ich wusste, jetzt sagt er mir, dass das Baby gestorben ist. Und ich bin total voller Frieden aufgestanden, gehe dem Arzt so entgegen und weiß, jetzt kommt diese Nachricht, ihr Baby ist gestorben, und dann steht er im Türrahmen und sagt, ihr Baby ist wach und hat Hunger. Und das Baby ist komplett gesund. Sie ist heute voll gesund. Es ist ein Wunder. Also es war auch ein Wunderbaby. Es waren Ärzte da im Krankenhaus, die haben hinterher die Kinderarztpraxis übernommen. Die waren da Assistenzärzte und die haben immer dieses Wunderkind gesagt. Also es war wirklich ein richtiges Wunder, dass dieses Kind heute komplett gesund ist und lebt und tatsächlich in Wuppertal eine Jugendkirche leitet. Ja. Genau. Also die Pubertät hat sie uns nicht ganz einfach gemacht. Sie war das erste Kind, was richtig hart durch die Pubertät ging. Die beiden Großen waren da anders. Und da hat Mama immer gefragt, warum bist du so chillig bei ihr? Ich sage, ich habe einen Deal mit Gott. Ich weiß, die kommt da durch. Und das war auch so. Und jetzt ist sie so eine wunderbare Frau geworden.
Wow. Boah, Ariane, danke, dass du das echt so ehrlich und so persönlich erzählst. viele können dich ja jetzt nur hören und ich habe das Privileg, dir auch dabei zuzuschauen und so voller irgendwie Frieden und auch ein Strahlen, aber trotzdem wirklich nochmal in dieser Tiefe, auch der Emotion, was das für dich als Mutter in dem Moment und auch noch heute bedeutet.
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ich bin dann nochmal schwanger geworden. Da kann ich eine kleine Anekdote zu sagen. In dieser Schwangerschaft habe ich von einer Bekannten Schwangerschaftskleidung ausgeliehen bekommen. Und da war eine Schwangerschaftshose bei. Und das war so der Gamechanger für mich, weil es war eine Hose und es war keine Mannskleidung, weil eine Schwangerschaftshose kann keine Mannskleidung sein. Und ich habe diese Hose geliebt und da bin ich mal ein bisschen auf die Suche gegangen, was für mich Mannskleidung und nicht ist. Und naja, ich sitze heute mit Hose und es ist keine Schwangerschaftshose und das war für mich ein Gamechanger, um über vieles nachzudenken, was ich vorher anders verstanden habe tatsächlich. Und dann bin ich wieder schwanger geworden. Also wir sind jetzt bei der 6. Schwangerschaft, 5. Kind und ich war noch nicht beim Arzt. Ich wusste aber schon, dass ich schwanger war, weil weiß man dann irgendwann, wie das ist. Und dann habe ich so eine Brötchentüte samstags morgens aufgemacht und habe die Brötchen rausgeholt und da war an einem Brötchen, also zwei Brötchen hingen so zusammen. Also es wird Zwillingsbrötchen und da hatte ich so wie so eine Eingebung, ich glaube, ich bekomme Zwillinge. Und Zwillinge war immer schon irgendwie ein Wunsch in unserer Familie, weil meine Großmutter hatte Zwillinge und weder ihre Kinder noch die Enkelkinder noch sonst irgendjemand hat sonst Zwillinge. Und wow, ich hatte so das Gefühl, jetzt ist es soweit. Keine Ahnung, wegen diesen Brötchen. Mhm. Und das war richtig spannend und irgendwann hatte ich auch den Arzttermin und so und der Arzt sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen Zwillinge. War wirklich so. Und das war erstmal voll krass, ich habe mich voll gefreut, fand ich aber ehrlich gesagt von Gott schon ganz schön mutig, weil ich war jetzt auch schon so Ende 30 und hatte dann jetzt auch schon einige Kinder und waren jetzt auf einmal Zwillinge, warum nicht schon vorher, da wo ich jünger und überhaupt und so, aber ja, habe mich total gefreut, mich drauf eingelassen und habe ständig irgendwie Zwillingssachen gesehen, diese Kirschenbonbons und was es alles so gibt und hatte total den Spaß, habe mich einfach voll gefreut auf diese Zwillinge und dann kam man wieder den nächsten Termin und so und dann meinte er irgendwie so, ja, kommen Sie mal in zwei Wochen nochmal wieder. Mit dem einen da, keine Ahnung, habe ich auch nicht so verstanden, was er da gesagt hat. Auf jeden Fall war es dann tatsächlich so. Ein paar Wochen später war es dann bekannt, dass ein Zwilling hatte sich nicht weiterentwickelt. Das Herzchen, was ich noch vor ein paar Wochen gesehen habe, was noch geschlagen hat, hat aufgehört zu schlagen und der eine Zwilling hat nur überlebt. Da war ich sowas von sauer auf Gott. Ich habe gesagt, hey, du kannst mir doch nicht erst was schenken und dann wieder was wegnehmen. Ich weiß heute, Gott hat es nicht verdient, sauer zu sein, aber er hat es ausgehalten, dass ich sauer war. Ich war richtig sauer. Du kannst mir doch nicht erst was geben und es dann wieder nehmen. Diese Freude über die Zwillinge und dann auf einmal nimmst du eins. Ich habe mich gar nicht mehr gefreut, dass ich noch schwanger war, sondern ich war wirklich sauer, dass der Zwilling weg war. Das war irgendwie richtig krass. Ich konnte nicht sagen, wie Hiob, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nein, ich war sauer. Und habe das ziemlich durchgefochten in der ganzen Schwangerschaft durch. Und bis es dann wirklich zur Geburt kam, war es wirklich so, dass ich gar nicht mehr sauer war. Ich war nur noch glücklich, ich war nur noch fröhlich. Dieses Kind, als es zur Welt kam, sie kam, sah und siegte. Und die ist komplett so, wie sie ist. Da fehlt gar nichts. Es ist einfach ein wunderbarer Mensch. Und ich habe nicht einmal mehr das Gefühl gehabt. Ich habe auch nicht nach dem Zwillingswagen hinterher getrauert. Ich konnte das richtig in der Schwangerschaft mit meinen ganzen Emotionen, obwohl ich so richtig sauer war, verarbeiten, aber als das Kind dann da war, habe ich wirklich auch manchmal gar keinen einzigen Gedanken mehr dran verschwendet. Ich habe einfach nur mich gefreut und ich weiß, dass auch dieses Kind werde ich irgendwann wiedersehen, aber ich habe auch dem Kind, was dann quasi jetzt als Einzelkind geboren ist, nie das Gefühl gegeben, dass sie irgendwie nicht komplett wäre oder so, dass irgendwas fehlt. Und sie hat auch nie das Gefühl gehabt, wir haben es ihr erzählt irgendwann. Und ja, klar hätte sie gerne dieses Zwillingskind kennengelernt, so wie jeder gerne auch mal so ein Zwilling hätte, aber nicht mehr und nicht weniger. Und da bin ich so dankbar, dass sie dadurch jetzt keinen Verlust hat und nicht als Verlustbaby, was ja auch manchmal sein kann, dann sozusagen zur Welt gekommen ist. Das war richtig krass und cool. viele Kinder, hast du ja vorher gesagt, danach bin ich nochmal schwanger geworden und dieses Kind ist dann auch abgegangen. Das ist aber ganz unspektakulär und trotzdem tragisch auf einer Toilette passiert. Ich glaube, das passiert sehr oft und auch diesem Kind möchte ich heute eine Stimme geben, weil es ist, auch wenn man viele Kinder hat, wenn man 3 Fehlgeburten hatte, ich freue mich drauf, alle 3 kennenzulernen. Genau, ich bin total gespannt und habe das gut verarbeiten können und trotzdem ist es so, dass ich auch im Alltag ab und zu immer wieder an diese 3 Kinder denke und mit jedem eine Geschichte verbinde. Auch diese Kinder gehören zu meinem Leben mit dazu.
Ich nehme aus deinen Worten wahr, wenn du sagst, du freust dich, sie auch irgendwann wiederzusehen, dass du Hoffnung hast oder vielleicht sogar schon Gewissheit oder Wissen, dass sie an einem guten, sicheren Ort sind?
Ja, es war ja Leben. Ich habe ja überall die Herzschläge gesehen. Die haben ja gelebt. Und ich glaube daran, dass wenn man gestorben ist und noch so klein war und sich noch nicht selbst entscheiden konnte, dass man dann bei Gott ist. Und ich, die ich mich entschieden habe, mit Gott leben zu wollen, Jesus angenommen habe als meinen persönlichen Herrn und Heiland, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben zu Gott hin ist. Deswegen weiß ich, habe ich die Gewissheit, dass ich diese Kinder wiedersehen werde. Ja, und ich werde sie erkennen.
Wow, und Gott in deinem Leben. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Begegnungen, die du bewusst wahrgenommen hast und von denen du auch erzählen kannst. Und eins ging ganz, ganz früh in deinem Leben los.
Ja, ich habe schon ganz früh eine Begegnung mit Gott gehabt. Also neben dem, dass ich errettet bin und mich bekehrt habe, schon als kleines Kind, ist es trotzdem so ein Glaubenswachstum gewesen. Und ich habe sehr viel gelesen und wenn ich alle Bücherregale leer gelesen habe, dann habe ich selbst Bücher geschrieben. Und ich habe aber so realistische Bücher gelesen, weil ich bin eigentlich so reell quasi. Ich habe eine Großtante gehabt, die hat immer reell mit uns gespielt. Ich mag Spiele nach den Spielregeln zu spielen. Ich mag also nicht so frei erfundene Sachen und eigentlich habe ich immer solche bodenständige Bücher geschrieben. Und einmal habe ich aber so ein bisschen meine Fantasie freien Lauf gelassen. Und da habe ich geschrieben, unter anderem, da hat ein Kind am Fenster gesessen und hat so dem Schneetreiben zugeguckt und die Schneeflocken wurden immer dichter und weißer und auf einmal hat sich eine Schneeflocke rosa verfärbt. Dann ist die Schneeflocke geschmolzen und sie guckt zu einer Haustür, macht die Haustür auf und aus dieser Schneeflocke ist auf einmal ein Baby geworden und dieses Baby war vor der Haustür in einem Körbchen und das Mädchen nimmt es rein und auf einmal hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Ariane, sowas wird dir mal passieren. Ich habe diese Geschichte immer irgendwie so laufen lassen, wusste aber nie so genau, was ich damit anfangen sollte, habe das auch nie mit Schnee in Verbindung gebracht, habe immer gedacht, ich werde irgendwas mit Kindern machen, deswegen kam die Idee auch irgendwie im Kinderheim, aber irgendwie hatte ich nie so die Gelegenheit und ich habe immer was mit Kindern gearbeitet, ich habe als Integrationskraft in der Schule gearbeitet, ich habe viele Jobs mit Kindern gemacht, habe ja auch selbst viele Kinder bekommen, aber ich hatte nie so die Gelegenheit, irgendwie jetzt diesem Buch, also ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, um dieser Spur auf der Spur zu kommen. Also ich hatte keine Idee. Ich war allerdings auch, fällt mir gerade bei Integrationskraft ein, sehr krank geworden mittlerweile. Also nach meinem jüngsten Kind ging das schon ein bisschen schlechter los. Ich hatte immer schon Asthma und das war so ein allergisches Asthma und habe dann auch Kreuzallergien entwickelt und hatte wirklich starkes Asthma. Habe das eigentlich immer schon gehabt, habe als Jugendliche schon gemerkt, dass wenn andere joggen gegangen sind, wurden die immer besser, ich wurde immer schlechter, meine Kondition war immer sehr schlecht und habe das irgendwie nie so richtig ärztlich kontrollieren lassen, das Asthma hinterher dann schon und irgendwann ging es aber so bergab, dass ich gar nicht mehr frei laufen konnte, dass ich richtig so wie Sauerstoffmangel hatte, dass ich immer Schmerzen hatte in der Brustgegend und dass ich Bluthusten hatte und auch, dass Kinder in der Schule mich oft gefragt haben, hast du eigentlich ein Handy verschluckt? Du brummst immer so. Also es hat sich so angehört wie so ein Handy auf Vibrationsalarm. Ich habe immer Geräusche gemacht. Ich habe immer gehustet. Ich habe immer Luftnot gehabt. Ich konnte keine Treppe hochgehen, ohne anzuhalten. Also das wurde richtig schlimm. Und dann bin ich dann nochmal, habe mich richtig durchchecken lassen, auch bei Ärzten und im Krankenhaus und so. Und hinterher kam dann raus, dass ich COPD, das ist eine Lungenerkrankung, habe. Bei dieser Lungenerkrankung sterben irgendwie die Lungenbläschen so langsam ab. Nach jedem Anfall geht die Lunge mehr zu, die vernarbt viel mehr, die ist nicht mehr elastisch, man bekommt immer weniger Luft. Ich hatte ganz wenig Lungenplatz quasi noch. Also ich hätte jetzt nie so viel reden können am Stück. Ich konnte manchmal 3 Sätze reden und dann musste ich eine Pause machen. Ich konnte meinen Kindern nicht vorlesen irgendwann mehr, weil beim Vorlesen betont man noch ganz anders. Also es war sehr, 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 sehr lebenseinschränkend. Ich konnte nicht wirklich einkaufen. Und wenn ich eingekauft habe, habe ich die Sachen im Auto gelassen und die Familie hat das rausgeräumt. Und also es war schon sehr einschneidend. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nach Borkum gekommen zu einer Reha. Da war es erstmal noch schlechter und noch schlimmer, weil diese Reizklima hat das Ganze erstmal noch verstärkt. Aber irgendwann bin ich dann aus dieser Spirale rausgekommen. Da hatten die auch noch ein paar gute Tipps. Und dann konnte ich dann auch mal zum Strand gehen und auch da mal ein bisschen im Strandkorb sitzen und Bücher lesen oder so. Oder einfach mal so drüber nachdenken, ja, was ist eigentlich so mit deinem Leben? Wie geht's jetzt wohl weiter? Ja, du bist ja glücklich verheiratet und hast 5 Kinder, aber bist total krank irgendwie. Ich hatte irgendwie so meinen Job als Integrationskraft, den kann ich so wahrscheinlich auch lange nicht mehr lange weitermachen. Ich hatte irgendwie so, wäre sehr ideenlos. Ich war so ein bisschen frustriert und auch wusste nicht so genau, in welche Richtung das jetzt so weitergeht. Ich habe dann auch in der Reha gemerkt, dass ich schon zu den Schwerkrankeren gehört habe. Also die anderen, denen ging es doch allen viel, viel besser als mir. Also da war ich schon ein bisschen frustriert. Auch das war so ein Aha-Erlebnis auch nochmal, wie krank ich wirklich bin. Und dann saß ich da so im Strandkorb und dachte so, ja, das war's jetzt wohl so ungefähr. Und dann auf einmal hatte ich das Gefühl, als ob jemand neben mir gesessen hätte. Da war aber keiner. Ja, Ariane, was ist eigentlich mit deiner Schneeflocke? Ich so, echt jetzt? Wie Schneeflocke? Ich wusste sofort, es war eine Anspielung auf mein Buch von damals. Es war irgendwas mit Kindern und irgendwie so, ja, wie, ja, ich hatte sofort die Eingebung, ich soll ein Kind aufnehmen. Aber ich kann doch jetzt kein Kind aufnehmen. Ich bin total krank. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich meine. Ich habe total angefangen, mit Gott zu diskutieren. Ich wusste dann irgendwann, das kann ja nur Gott sein, weil nur er kennt ja das Buch mit der Schneeflocke, weil es ja nicht veröffentlicht worden. Und das sind ja, er, Gott ist ja der, der meine geheimsten Gedanken kennt. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu diskutieren. Und so, ich bin total krank und wie stellte der das vor und überhaupt und keine Ahnung. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, irgendwie kam ich dann nach Hause und hatte immer noch die Ideen. Und da sagt mein Mann, ja, dann versuch doch mal so einen Pflegeelternkurs. Du arbeitest ja eh mit dem Jugendamt zusammen. Ja, ich sage, Pflegeelternkurs, hörst du ja, musst du wohl schon mitkommen und so, ja. Und dann hat er auch gesagt, zu den wichtigen Terminen komme ich auch mit. Bei den anderen Terminen habe ich halt meine älteste Tochter mitgenommen und dann haben wir einfach so einen Kurs besucht und ich habe so random gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und irgendwann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, wir könnten uns total gut bei ihnen vorstellen, dass wir Bereitschaftspflege machen können. Bereitschaftspflege hatte ich jetzt so gar nicht am Schirm, aber fand ich voll den guten Kompromiss, weil das ist nämlich dann so, man bekommt ein Kind auf Zeit und wenn dann die Perspektive des Kindes geklärt ist, dann gibt man das Kind halt dann wieder ab, entweder zurück zu den Eltern oder es wird eine feste Pflegefamilie gesucht und das ist ja über so ein paar Wochen, das habe ich mir so ganz gut vorgestellt. Ein paar Wochen kann ich ja mal so ein Kind, ne? Dann habe ich irgendwie so meine Liste abgearbeitet. Ja, ich habe das gemacht und ja, das fühlte sich ganz gut an. Habe ich mich auch drauf eingelassen und dann kam dann auch irgendwann so 2 Wochen, nachdem ich da unterschrieben habe quasi, kam dann schon der erste Anruf. Ich wohne in einer Kleinstadt, normalerweise gibt es da gar nicht so oft Bereitschaftspflegekinder, haben die mir auch vorher versichert. Aber auf jeden Fall riefen sie irgendwann an und sagten, ja, also wir haben ein Kind für Sie. Wir sind in 5 Minuten bei Ihnen, es war im November. Ich so, ich brauche 20 Minuten. Ja, ist egal, dann warten wir bei Ihnen vor der Tür. Ja, und dann bin ich losgefahren und ich muss so ein bisschen 20 Minuten halt fahren und dann, es war November und es hat so ein bisschen angefangen zu schneien, es war so Schneeregen Und als ich dann Richtung nach Hause kam, wurden die Schneeflocken immer dichter. Und als ich auf unsere Einfahrt raufgefahren bin, sah ich durch meine Windschutzscheibe ganz dichte Schneeflocken und vor unserer Haustür hatten die ein Maxikosi-Licht mit dem Baby.
Wow.
Also es ist genau das passiert, was ich vor 40 Jahren vorher geschrieben habe. Es wird vor meiner Haustür im Schnee ein Baby liegen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, wie alt das Kind war. Auf jeden Fall war es dann ein Baby und es war 6 Wochen alt. Und da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Bin mit schlotternden Knien dann ausgestiegen und bin dann dahin. Und dieses Kind haben wir dann ausgepackt. Es war voller Krätze, es war ganz schrecklich. Haben wir dann einen Platz gesucht im Krankenhaus, war total schwierig. Und keiner wollte eine Mutter aufnehmen mit dem Krätzerbaby. Und ja, dann haben wir das Jugendamt nochmal eingeschaltet, dann haben die einen Platz gefunden. Dann bin ich auch ins Krankenhaus gekommen, auf eine Isolierstation. Es war noch vor Corona, da war Isolierstation noch nicht so ganz oft und gerne gesehen. Auf jeden Fall, das Krankenhaus hat mich behandelt, weil ich ja jetzt mit diesem Baby kam, voller Krätze, so als ob ich das Baby quasi so vernachlässigt habe. Mich hat keiner angehört, sozusagen, dass ich jetzt quasi das Baby erst seit einem Tag kenne, sondern ich wusste überhaupt nicht, was mir geschah. Ich war in diesem Isolierzimmer mit einem fremden Baby. Mir wurde die Schuld zugeschoben, dass ich dieses Baby vernachlässigt habe. Ich wurde auch so behandelt und das war irgendwie ganz komisch. Da habe ich auch nur gebetet, Herr, gestern, es war alles so romantisch mit der Schneeflocke und es war alles so schön und heute ist alles so, ja, ich habe keine Beziehung zu dem Kind. Was mache ich hier eigentlich? Warum muss ich jetzt für was büßen, was ich nicht falsch gemacht habe? Ich wollte doch nur helfen, retten, was auch immer. Und ich habe dann so betont, dass ich ja überhaupt keine Beziehung zu dem Kind habe. Und so als ob Gott sagen wollte, ja, Beziehung zu dem Kind, die kannst du haben. Ich war 47 Jahre alt, habe dieses Baby und bin im Isolierzimmer und bete um Beziehung und ich bekomme Milcheinschuss. Das war so krass. Ich habe einfach... Meine Muttergefühle sind wieder hochgekommen. Ich habe Milcheinschuss bekommen. Ich habe dieses Kind nie gestillt, weil ich ja starke Medikamente genommen habe und das Baby war ja ein Bereitschaftspflegebaby. Aber das war auch so ein Geschenk. Ich habe sofort eine Beziehung zu diesem Baby gehabt und es war, als wir dann nach 48 Stunden aus dem Krankenhaus rausgegangen sind, das war so, ich habe alle meine Kinder im Krankenhaus bekommen. Und es war so, als ob ich dieses Kind geboren hätte im Krankenhaus. Es war genau dieses Gefühl. Es war irgendwie, war da was. Auf jeden Fall so nach 3 Wochen kam das Jugendamt dann wieder an und meinte, die leibliche Mutter bekommt nochmal eine Chance. Und das Kind wird nochmal zurückgeführt in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Und ja, das hat eine totale Lücke hinterlassen in meinem Herzen. Aber ich wusste ja, Bereitschaftspflege ist halt so. Da hatte ich mich ja drauf eingelassen. Und dann kam aber im Januar wieder ein Anruf, da haben die gesagt, dieses Kind ist wieder am Rückweg, es ist schon wieder im Krankenhaus, die Krätze ist wieder nicht behandelt worden weiter, es ist wieder voller Krätze, ob ich nochmal bereit wäre, dieses Baby aufzunehmen. Ja, und dann habe ich das Baby abgeholt und das Baby war wie, es war ganz schrecklich, es war nicht mehr das Baby, was ich vor ein paar Wochen abgegeben habe, es war mittlerweile ja 4 Monate alt und es war... Wie so eine alte Frau hat sie geguckt. Sie hat gar nicht mehr zum Licht geguckt. Sie hat gar nicht mehr auf Geräusche reagiert. Sie hat einfach nur, die Krankenschwestern im Krankenhaus haben gesagt, so ein liebes Baby hätten sie noch nie gehabt. Sie hat einfach auf nichts mehr reagiert. Es war wie eine Babypuppe. Und die hat sich einfach abgestellt vor lauter Schmerzen. Die ganze Haut war voller Krätze wieder und keiner hat sie behandelt. Es war einfach nur schrecklich. Und dann haben wir sie halt nach Hause genommen und dann nach ein paar weiteren Wochen hat dann das Jugendamt gefragt, dieses Kind hat nur sie, die ganze Familie, die Leibliche kann es nicht aufnehmen. Würden sie dieses Kind als Dauerpflegekind aufnehmen? Habe ich gesagt, hey, ich bin immer noch so krank, wie soll ich das machen? Das geht nicht. Ich kann doch jetzt nicht den Kindern und meinem Mann noch mehr Verantwortung aufbürden. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich ein Gesicht gesehen Und es hat gezwinkert und hat gesagt, wenn du dieses Kind aufnimmst, dann mache ich den Rest. Herr, welchen Rest? Was willst du denn machen? Ja, soll dann, ich wusste nicht, welchen Rest. Und dann hatte ich irgendwie eine Freundin, die meinte, komm doch mal irgendwie hier zu so Vorträgen, da ist irgendwie so ein Typ, der Prediger, der redet so über andere Themen, so Themen, die du gerne mal magst, so aus der Bibel, so Altes Testament so mäßig und so, kannst du doch mal mitkommen. Dann hast du mal, gehst du mal aus deinem ganzen Gedankenkarussell raus und dann bin ich da mitgegangen und da war dann ein Prediger, der wollte irgendwas, was ich was predigen meinte, aber dann irgendwann, tut mir leid, Technik, ich habe was vorbereitet, aber ich hatte den Eindruck, als ich nach hier fuhr, dass ich über was anderes reden muss, als das, was ich geplant habe. Diese Bibelverse sind jetzt hier nicht auf der Folie. Ich möchte gerne über Mephibosheth reden. Mephibosheth ist in der Bibel einer, der aufgenommen wurde von König David. Und er wurde aufgenommen als Kind oder als Jugendlicher. Und dann hat dieser Prediger den Mephibosheth an den Tisch von David gesetzt, in Gedanken, wie David mit seinen ganzen Söhnen am Tisch sitzt und einmal sitzt Mephibosheth da. Dass Mephibosheth, der jetzt gar nicht dazugehört, auf einmal plötzlich dazugehört. Also genau meine Geschichte, genau meine Fragen. Kann ich es meinen Kindern zumuten? Kann ich es meinem Mann zumuten? Und genau, was die alle einzeln gedacht haben. Und dann wusste ich, ja, ich soll dieses Kind aufnehmen. Und dann haben wir ja gesagt. Dann haben wir das Kind aufgenommen. Und ich war immer noch genauso krank wie vorher. Es hatte sich nichts geändert. Was sich geändert hat, wir sind umgezogen in ein größeres Haus. Wir sind dann dadurch auch in eine andere Gemeinde gegangen. In dieser Gemeinde war auf einmal Schlagzeug. Das war komplett anders, als ich es vorher kannte. Vorher war vierstimmiger Gesang. Jetzt auf einmal eine Schlagzeuggemeinde. Ich habe gedacht, Herr, ich laufe auf so vielen Sachen. Ich mache hier alles komisch und falsch. Es hat sich nichts mehr richtig und falsch. Ich wusste gar nichts mehr zu unterscheiden. Ich nehme ein Kind auf, obwohl ich krank bin. Ich gehe in eine Gemeinde, wo Schlagzeug ist, wo alle sagen, da kannst du gar nicht richtig Gott anbeten. Ich wusste überhaupt nicht mehr. Und einen Sonntagmorgen, mir ging es so schlecht, ich habe Blut gehustet ohne Ende. Ich habe gesagt, Herr, du musst mir heute zeigen, dass Schlagzeug nicht böse ist. Ich muss es heute wissen, dass ich nicht alles, was ich hier mache, komplett falsch ist. Und dann bin ich in die Gemeinde gegangen und dann war unser Sitzplatz belegt und dann mussten wir uns hinsetzen und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, wir waren neu in der Gemeinde, dann am falschen Sitzplatz fühlt man sich irgendwie nicht so wohl. Und dann ging das dann los und auf einmal ging das Schlagzeug los. Und weil ich jetzt am anderen Platz gesessen habe, gingen die Schallwellen von dem Schlagzeug genau auf meine Brust, genau auf meinen Thorax, genau da, wo meine Beschwerden sind. Und diese Schallwellen haben irgendwas gelöst und mein Husten wird produktiver und ich konnte ein bisschen besser durchatmen. Zu dieser Zeit hat die Gemeinde abends und mittags einen Gottesdienst gehabt. Ich war jeden Abend auch da. Nicht für die tolle Predigt, die kannte ich ja schon von vormittags, wegen des Schlagzeugs. Einfach nur, damit ich ein paar Stunden ein bisschen besser Luft bekam. Und da wusste ich, Schlagzeug ist nicht böse, Schlagzeug ist gut. Wir können Gott loben, so wie wir meinen, so wie wir uns fühlen, einfach so wie wir sind. Und wenn wir leise möchten, können wir leise. Und wenn wir laut möchten, dann können wir laut. Gott hört alles. Gott ist im Lobpreis und Gott ist in der Anbetung und Gott hört die Anbetung und er nimmt die an. Und das war für mich so ein Gamechanger in meinem Glaubensleben. Es war der Hammer, gewaltig. Aber krank war ich ja immer noch und ich bin weiter in die Gemeinde gegangen und es war wieder ein Sonntag. Und dann sagte der Prediger so, ich habe einen Eindruck heute, hier sitzt eine Frau, die hat Atemwegsprobleme und Gott möchte sie heute heilen. Und dann hat meine Tochter so neben mir gesessen, also einer meiner Töchter, und guckt mich so an und habe ich so zurückgeguckt, nee, also nein, habe so den Kopf geschüttelt und dann waren wir hinterher zu Hause und dann meinte sie so, und Mama, bist du jetzt gesund? Nein, habe ich ihr erklärt, das geht ja nicht. Also, ach schade, sagt sie, ich habe so für dich gebetet, dass das für dich ist, hätte mich so gefreut, ja. Und dann habe ich versucht, ihr ganz viel zu erklären. Ich habe mit ganz vielen Worten irgendwie nichts gesagt. Ich merkte so richtig, dass meine Worte überhaupt keine Kraft hatten. Ich habe erzählt, und dass sowas ja nicht sein kann. Gott kann nicht auf einmal so heilen. Und durch einen Mensch, auch wenn er ein Pastor ist, kann er doch jetzt nicht einfach, das funktioniert so nicht. Und ich habe versucht, ihr das zu erklären und merkte, ich glaube mir selbst nicht mehr, weil ich merkte, irgendwas hat sich bei mir verändert. Und habe mich am nächsten Tag abgewartet, bis alle Kinder in der Schule waren und bin bei uns zu Hause die Treppe hochgegangen und wieder runter, hoch und wieder runter. Und nichts ist passiert, keine Luftnot. Seitdem, ich habe von dem Tag an bis zum heutigen Tag nie wieder Medikamente genommen. Ich habe einfach diese Krankheit nicht mehr. Ich bin einfach gesund. Und das ist so krass gewesen, dass ich es aber nicht glauben konnte. Ich konnte das ganz lange nicht annehmen. Ich habe nicht Danke gesagt, weil ich konnte das auch mit keinem erzählen, weil es hätte mir keiner geglaubt. Die neue Gemeinde kannte mich noch nicht so. Leute, die ich von vorher kannte, das war nicht unser Kontext, dass Gott heute noch solche Wunder tun kann. Nein, das geht nicht. Und es ist trotzdem so gewesen. Das war richtig krass. Heute würde ich sagen, ich habe zu denen gehört, als Jesus die 10 geheilt hat, dass ich mich nicht bedankt habe, dass ich zu den 9 anderen gehört habe, weil ich habe das nicht für mich annehmen können. Ich konnte das nicht glauben. Das war einfach für mich unfassbar. Das Baby wurde auf jeden Fall dann auch größer und wurde dann auch so ein bisschen aktiver und wacher und hat dann so ein bisschen so die Säuglingsphase nachgeholt und fing an, nachts auch mal zu schreien und wollte Fläschchen haben. Und dann habe ich immer zugesehen, dass sie auch schnell ihr Fläschchen bekommen hat und so. Hatte aber einen Fersensporn, und Fersensporn tagsüber ist okay, aber nachts war das sehr, sehr schmerzhaft, wenn man lange gelegen hat und dann wieder so auftreten muss. Und ich wurde dann irgendwie mutiger und habe dann so gesagt, ja Herr, entweder da braucht das Baby nachts kein Fläschchen mehr oder du heilst jetzt meinen Fersensporn. Ich hatte schon überall Einlagen, aber nichts half so richtig. Habe das aber mein Gebet selbst nicht geglaubt. Also ich habe es einfach so, ich habe es mal so gebetet. Und dann war ich wieder irgendwie in der Gemeinde und dann, was war Monate später nach meiner ersten Heilung, auf einmal sagt der Pastor, er hätte wieder einen Eindruck. Heute wäre hier eine Person, der rechte Fuß ist entzündet und Gott will das heute heilen. Und ich hätte meinen Fuß so ausgestreckt und als er rechter Fuß, habe ich meinen rechten Fuß total ganz krampfhaft eingezogen und unter den Sitz getan. Ich habe den Fuß versteckt, weil ich konnte es nicht nochmal aushalten, dass Gott da nochmal dran geht, dass Gott nochmal, dass nochmal der Himmel die Erde berührt, dass ich noch einmal geheilt wurde. Ich wollte es zwar, aber ich wollte es nicht. Ich war wie so bindungsgestört. Ich hatte so ein bindungsgestörtes, so ambivalente Bindung zu Gott. Also ich war ganz nah bei Gott, aber wenn es dann so hart auf hart kam, dann bin ich weggegangen. Ich habe meinen Fuß weggezogen. Ich wollte nicht, dass Gott nochmal den Fuß heilt. Seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Der Fuß ist trotzdem geheilt. Auch wenn ich weggelaufen bin, Gott kommt immer hinter mir her. Und der Fuß ist auch geheilt. Das war auch echt nochmal so krass. Das sind so einige Erlebnisse in meinem Leben mit Gott gewesen.
Ich glaube, Ariane, du könntest noch viel, viel mehr erzählen.
Ja.
Ausrufezeichen. Und anfangs sagte ich ja, hättest du selbst das alles nicht erlebt, würdest du es vielleicht selbst nicht glauben können, ja? Jetzt kann es ja sein, dass es Menschen gibt, mit Sicherheit, die hier zuhören und denen das vielleicht viel zu abstrakt ist, viel zu christlich ist oder im wahrsten Sinne des Wortes zu unglaublich ist. Was würdest du den Menschen sagen?
Ich würde ihnen sagen, ich kann nur das erzählen, was ich wirklich erlebt habe. Und ich würde sagen, dass ich aufgehört habe, Gott verstehen zu wollen. Ich hätte vieles ganz anders gemacht, wenn ich Gott gewesen wäre. Ich hätte mir nicht die Zwillingsbrötchen gezeigt und mir den Zwilling hinterher weggenommen. Ich hätte mich erst vorher geheilt und danach hätte ich ein Kind aufgenommen. Also meine Rechnung wäre komplett anders gewesen. Aber ich habe aufgehört, Gott verstehen zu wollen. Ich habe angefangen, Gott vertrauen zu wollen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis einfach. Ich vertraue Gott. Ich versuche es. Also es gibt auch Zeiten, da bin ich herausgefordert. Gott hat so viele Namen in der Bibel und da ist auch Friedefürst bei und da ist Ratgeber und da ist so viel, es ist so vielseitig und ich glaube, da muss man sich dran hangeln. Ich kann Gott nicht verstehen.
Danke, Ariane.
Gerne.
Für all das, was du bist und dass du uns heute hier so ehrlich von dir erzählt hast. Ja, Gott ist anders.
Gott ist out of the box.
Und dir möchte ich sagen, trau dich, dem Impuls zu folgen, der vielleicht schon länger in dir schlummert. Gib Menschen, Gib Gott, gib deinem Leben und auch deiner Zukunft einfach eine Chance. Ganz individuell, auf deine Art und Weise. Ariane, möchtest du noch was sagen?
Ich glaube, ich habe genug gesagt.
Ihr lieben Menschen, da wo ihr seid, seid mutig, euch zu melden, zu sprechen, zu vertrauen oder einfach wieder von vorne anzufangen. Tschüss!